der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und
Matthias Lohmann.
Mach doch mal eine Folge zum Thema Kopftuch. Das habe ich in den letzten Wochen bestimmt von 4, 5 Leuten gehört. Und ihnen allen ging es um die Frage, sollten Frauen im Gottesdienst ein Kopftuch tragen? Und bei manchen schwang da auch noch die Frage mit, wie begründen wir das eigentlich, dass in unserer Gemeinde Frauen kein Kopftuch tragen müssen und dass die meisten Frauen auch tatsächlich keins tragen? Matthias, bei dem Thema ist es sicher gut, mal die zentrale Stelle für diese Frage zu lesen. Die findet sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Ich lese mal die Verse 2 bis 16. Und da schreibt Paulus an die Korinther: Ich lobe euch, weil ihr in allen Stücken an mich denkt und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet und hat etwas auf dem Haupt, der schändet sein Haupt. Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt, denn es ist gerade so, als wäre sie geschoren. Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sich doch das Haar abschneiden lassen. Weil es aber für die Frau eine Schande ist, dass sie das Haar abgeschnitten hat oder geschoren ist, soll sie das Haupt bedecken. Der Mann aber soll das Haupt nicht bedecken, denn er ist Gottes Bild und Abglanz. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann ist nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht, oder man kann auch übersetzen, einen Schleier auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch in dem Herrn ist weder die Frau etwas ohne den Mann, noch der Mann etwas ohne die Frau. Denn wie die Frau von dem Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau. Aber alles von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es sich ziemt, dass eine Frau unbedeckt vor Gott betet. Lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Das Haar ist ihr als Schleier gegeben. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Matthias, kannst du verstehen, dass jemand, der das liest, sagt, der Fall ist doch klar. Frauen sollten im Gottesdienst Kopftuch tragen, zumindest wenn sie beten oder prophetisch reden. Was spricht dafür, diese Verse wirklich so zu verstehen?
Also erstmal, ja klar kann ich das verstehen und ich habe eine hohe Wertschätzung auch für den Wunsch nach Bibeltreue. Ich denke, das ist eine gute Sache, dass Menschen tun wollen, was Gottes Wort lehrt. Und wir glauben tatsächlich, ich denke, die Bibel lehrt eindeutig, dass sie wortwörtlich von Gott eingegeben ist. Und von daher tun wir gut daran, Gottes Wort in allen seinen Aussagen zu akzeptieren. Völlig unabhängig davon, ob das üblich ist, ob das gesellschaftlich angesehen ist oder seltsam ist. So, und wenn wir etwas in der Bibel klar erkennen, auch wenn es sonst keiner tut, sollten wir es tun. Ich glaube, wir vertreten auch theologische Positionen bei uns in der Gemeinde, die leider in Deutschland zumindest in vielen Gemeinden eine absolute Minderheitenposition wäre. Also von daher großen Respekt vor denen, die sagen, ja, das wollen wir ganz ernst nehmen und dem folgen. Nur muss man dann genau hinschauen und sagen, was steht hier eigentlich? Und dann würde ich erstmal sagen, naja, das Kopftuchgebot bezieht sich tatsächlich wohl nur auf diese beiden Aspekte, Gebet und prophetische Rede. Also wenn jemand dann die ganze Zeit ein Kopftuch trägt, dann sagt er, naja, gut, ist die Frage, ob das nicht für die Zeiten gilt, wo du selber betest und prophetisch redest. Das wäre die erste Frage. Das zweite ist, das klingt hier so, als wenn das die Frau eines Ehemannes ist. Also eine Frau, die den Mann als ihr Haupt anerkennt. Von daher würde ich sagen, dann gilt dieses Gebot, glaube ich, wenn man das sehr eng lesen will und das Wort wirklich so nehmen will, wohl den Ehefrauen. So, aber nochmal, also grundsätzlich kann ich das verstehen. Also im Kontext einer Gemeinde, wenn eine verheiratete Frau in der Gegenwart ihres Mannes betet oder prophetisch redet, dann könnte man erst einmal denken, dass es hier darum geht, dass sie ihr Haupt bedecken soll. Und wer das so liest und versteht und dem folgt, habe ich jeden Respekt vor. Vielleicht sollte man auch kurz sagen, prophetische Rede klingt für uns vielleicht ein bisschen seltsam. Was ist das eigentlich genau? Paulus greift das im 1. Korinther 14 auf und sagt, dass prophetische Rede das Reden der Menschen zur Erbauung und zur Mahnung und zur Tröstung ist. Also ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, das ist also kein alttestamentlich prophetisches Reden, sondern das ist quasi ein Wort, das weitergegeben wird. In manchen Gemeinden ist das häufiger, typischer der Fall. Also man könnte mal sagen, so eine Art Zeugnis oder sowas. Oder eben auch ein Wort, das man jemandem anders weitergibt. So, je zentraler das im Gottesdienst ist, desto mehr ist dann hier wohl offensichtlich gefordert, dass die Frau irgendwie zeigt, dass sie sich unterordnet. Und ja, und dann ist die Frage, ist das jetzt wirklich der Auftrag, dass wir deshalb ein Kopftuch tragen müssen als verheiratete Frauen? Also nicht wir, sondern die Frauen.
Als Gemeinde sagen wir ja nein, ganz offensichtlich. Wer zu uns in den Gottesdienst kommt, der wird sehen, es gibt ein paar Glaubensschwestern, die ein Kopftuch tragen, aber der ganz große Teil der Gemeinde tut das nicht. Und wir treten auch als Gemeindeleitung nicht dafür ein. Im Gegenteil, wir sagen, das sehen wir heute nicht mehr geboten. Manche finden, dass wir uns damit über die Schrift stellen. Paulus argumentiert hier doch eindeutig mit der Schöpfung und nicht mit der Kultur. Vers 8 und 9, da sagt er, denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Und der Mann wurde nicht geschaffen um der Frau willen, sondern die Frau um des Mannes willen. Da geht es doch um eine Schöpfungsordnung, die ist zeitlos. Warum herrscht bei uns in dieser Frage dann trotzdem so eine Freiheit?
Naja, also ich würde erst einmal sagen, dass in dem, worum es in diesem Kapitel geht, wir keine Freiheit haben im Sinne von, es ist beliebig, sondern ich glaube, wir sind ja schon aufgerufen, das, was da steht, sehr ernst zu nehmen. Die Frage ist nur, was ist geboten? Und ich glaube, wenn wir dann genau hinschauen, sehen wir, dass zentral hier eindeutig die gottgegebene Ordnung ist. Und die wird tatsächlich sowohl von der Schöpfung wie auch von der innertrinitarischen Beziehung von Gott dem Vater und dem Sohn her argumentiert. Das heißt, wir sollten uns alle dem Herrn Jesus Christus unterordnen und die Frauen sollten sich auch ihren Männern unterordnen. Wiederum, wenn Frauen sich ihren Männern, klingt für mich nach Ehefrauen. Dabei bedeutet der Aufruf zur Unterordnung, das will ich auch deutlich sagen, nicht, dass Männer mehr wert sind als Frauen, dass Frauen minderwertig oder weniger fähig sind. Das sollte auch klar sein durch den Bezug zu Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Er ist vollkommen Gott, also er ist nicht minderwertig, sondern er ist vollkommen Gott, genauso wie der Vater. Es geht hier um eine funktionale Unterordnung, die auch zwischen Menschen dann wiederum nicht absolut ist. Auch das macht der Rest der Schrift dann deutlich. Aber ja, darum geht's. Es soll also eine Unterordnung geben. Die Unterordnung der Ehefrau unter ihren Ehemann. Und dabei soll der Unterschied zwischen Mann und Frau sichtbar zum Ausdruck gebracht werden. Darum scheint es dann im weiteren Fortgang zu gehen. Da werden dann zwei Aspekte erwähnt, nämlich sowohl die Haarlänge wie eben auch das Kopftuch. Und da ist dann die Frage, ob die Art und Weise, wie man dem biblischen Prinzip Unterordnung anerkennen, Geschlechter klar unterscheiden können, wie man dem folgt. Und ob das, was dann hier im Detail steht, für alle Zeit vorgeschrieben und auch gleichbleibend ist. Ja, ich möchte das betonen bewusst, ich komme mal von der Haarlänge her, weil das vielleicht das Thema ist, was hier leicht übersehen wird. Wir reden dann oft nur über das Kopftuch, aber es geht ja auch um die Haarlänge. Also zum Beispiel schreibt Paulus in Vers 14, 15, du hast es gerade schon gelesen, lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, aber für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat. Jetzt muss man die fragen, was lehrt uns die Natur genau? Also sagt er, die Natur lehrt uns etwas über die Haare oder lehrt uns die Natur, dass Mann und Frau unterschiedlich sind und man das auch erkennen kann? Das ist doch ganz offensichtlich das, was wir in der Natur erkennen können. Mann und Frau sind offensichtlich unterschiedlich. Und wie diese Unterschiedlichkeit dann weiter zum Ausdruck gebracht wird, das ist an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich gewesen. Und das wird auch deutlich, denn das, was Paulus hier sagt, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, war im Alten Testament ganz offensichtlich keine Unehre. Im Gegenteil, da werden lange Haare bei Männern als etwas Positives erwähnt. Ja, also allein das sollte uns doch zu denken geben, dass das, was hier so als die Natur lehrt uns offensichtlich nicht etwas über Kopftuch und Haarlänge, sondern sie lehrt uns, dass Mann und Frau unterschieden werden können müssen. Und auch die Engel sehen offensichtlich besser, als dass sie hören. Und deswegen soll die Unterordnung der Frau, das Anerkennen der Funktion, die Gott der Frau gegeben hat, diese spezifische Funktion, ich bin Frau, ich bin, eben nicht Mann. Das soll sichtbar gemacht werden. So, und wie das sichtbar gemacht wird, das ändert sich im Laufe der Zeit. Langes Haar war bei Männern in verschiedenen Kulturen zu verschiedenen Zeiten durchaus richtig und ehrenhaft und zu anderen Zeiten dann auch wieder nicht. Und das Gleiche kann man sagen, wenn ein Mann sich als Frau verkleidet, dann ist das ein Problem. Außer am Karneval vielleicht, da könnte man da nochmal separat drüber reden. Aber ich würde es grundsätzlich nicht empfehlen. Aber das heißt ja nicht, dass ein Mann in Schottland keinen Rock tragen darf. Aber bei uns wäre das ein Problem, weil man dann Verwirrung stiftet. Und darum geht es hier. Also wir wollen das biblische Prinzip, das vorgeschrieben und für alle Zeit gleich ist, richtig darstellen, sinnvoll darstellen, und die Frage ist, wie. Und nochmal, da geht es hier ganz offensichtlich darum, dass Männer als Männer identifiziert werden können und Frauen als Frauen. Und wie man das macht, das wird auch in unserer Gemeinde dann unterschiedlich sein, aber ich glaube, wir können relativ klar die Männer unterscheiden von den Frauen, und so sollte es auch sein. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Text tatsächlich hochaktuell ist. Aber nicht wegen Kopftuch oder Haarlänge, sondern weil wir heute in einer Zeit leben, in der genau diese Unterscheidung unterminiert wird. Das ist wirklich das brennende Thema. Sind wir als Christ noch bereit zu sagen, wir erkennen, dass Gottes Schöpfung von Mann und Frau als aufeinander angelegt und sich ergänzend etwas Gutes ist und dass das nicht veränderbar ist? Nehmen wir an, von Gott, wie er uns gemacht hat, erkennen wir, dass unsere gottgegebene Identität eben entweder männlich oder weiblich ist, und bringen wir das sichtbar zum Ausdruck und leben wir dann entsprechend dem, was Gott uns eben mitgegeben hat, was wir tun sollen, als Männer und als Frauen. Also von daher, ich glaube, in die Richtung geht es hier, und deswegen haben wir in der Gemeinde die Freiheit zu sagen, wenn du ein Kopftuch tragen willst, kannst du ein Kopftuch tragen. Und wenn du lange Haare haben willst, kannst du lange Haare haben. Und wenn du kurze Haare haben willst, ist das auch okay. Wir werden auch keine Frau aus der Gemeinde ausschließen, weil sie sich für eine Kurzhaarfrisur entscheidet. Das ist heute nicht mehr das Thema. Aber wenn die Frau sich zum Mann macht oder der Mann sich zur Frau macht, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil wir dann Verwirrung stiften. Vielleicht noch ein letztes Wort dazu. Ich glaube, die Äußerlichkeit der Haare oder auch des Kopftuchs kann hilfreich sein, weil es Dinge sichtbar macht. Aber klar ist auch, worum es Paulus zuerst geht, ist die Ordnung. Und worüber er dann zuerst spricht, ist auch, wie Frauen dann im Gottesdienst agieren. Und das ist letztendlich eine Frage des Herzens. Und das macht mich dann auch nervös, wenn wir die Äußerlichkeiten zu hoch hängen. Das heißt, ich kann äußerlich alles so machen, dass ich dann denke, ich bin total gesetzestreu und mein Herz ist ganz weit weg. Das heißt, ich habe überhaupt keine Intention, in Unterordnung zu leben, aber ich fake das. Ich habe diese Äußerlichkeit. Vielleicht lebe ich überhaupt nicht in Frömmigkeit, aber ich tue so, als wenn ich der Oberfromme bin, weil ich irgendwelche Äußerlichkeiten einhalte. Und von daher werde ich tatsächlich ein bisschen nervös an dieser Frage. Nochmal, ich habe höchsten Respekt vor jeder Frau, die sagt, ich will gehorsam sein und ich verstehe Gottes Wort so, und deswegen trage ich einen Kopftuch. Sag ich, Schwester, preis den Herrn für dein gehorsames Herz. Das ist wunderbar. Aber hab Acht, dass diese Äußerlichkeiten nicht zu wichtig werden.
Das heißt, man kann diese Stelle auch ernst nehmen, ohne dass Frauen im Gottesdienst ein Kopftuch tragen. Was können wir aus deiner Sicht noch aus dieser Stelle für das Miteinander von Mann und Frau ganz konkret im Gottesdienst lernen?
Ich glaube, das Erste ist das, was Paulus auch als Erstes sagt. Wir sollten uns Christus unterordnen. Er ist der Herr. Das heißt, gestalten wir unseren Gottesdienst ihm zur Ehre. Steht er im Zentrum? Gestalten wir den Gottesdienst so, wie er es will? Das heißt, fragen wir Gottes Wort danach, wie er sich Gottesdienst vorstellt. Das wäre für mich der erste Punkt. Der zweite ist, verstehen Männer, dass sie in ihren Ehen, christliche Männer, dass sie in ihren Ehen als Haupt agieren sollten? Und haben sie darüber nachgedacht, was das genau bedeutet? Christus, wie Christus die Gemeinde liebt, sollen Männer ihre Frauen lieben. Das ist die Hauptschaft in der Ehe, die wir in Epheser 5 ab Vers 22 beschrieben bekommen. Also stellen wir das dar? Ist das uns wichtig, so miteinander zu leben? Und sind auch Frauen bereit, das anzuerkennen und entsprechend auch ihren Platz einzunehmen? Erkennen wir an, dass Männer und Frauen einander bedürfen. Auch das wird ja in diesem Kapitel sehr deutlich, dass zwar der Mann zuerst geschaffen ist, aber auch der Mann von der Frau wieder abstammt. Das heißt, die Frau gebiert, jeder Mann hat eine Mutter, von der er stammt. Erkennen wir diese gegenseitige Abhängigkeit. So sind Mann und Frau geschaffen. auf Ergänzung angelegt, in dieser Polarität von Mann und Frau, in der wir auch zusammenkommen, in der dann auch Sexualität stattfinden kann und neues Leben entstehen kann. Also erkennen wir diese Dinge an. Wir brauchen das in der Gemeinde, dass Platz ist für Männer und Frauen in ihrer Ergänzung, in ihrer Unterschiedlichkeit. Und dann vielleicht als Letztes, was wir in dem Text auch erkennen können, wir sehen hier, dass sich Männer und Frauen in den Gottesdienst einbringen können. Auch das wird ja manchmal dann anders argumentiert mit anderen Bibelstellen, dass die Frauen keinen Platz haben im Gottesdienst. Nun, ich glaube, wir erkennen, dass es Grenzen gibt, dass Gott auch da in der Ergänzung das so angelegt hat, dass Männer eine bestimmte Funktion übernehmen sollen. Aber offensichtlich gibt es auch einen Raum für Frauen, um im Gottesdienst aktiv teilzuhaben, im Gebet oder eben auch in Form von einem Wort, einem Zeugnis. Das wären vielleicht ein paar sehr direkte Lehren aus diesem Abschnitt aus 1. Korinther 11.
Es gibt auch Kritik aus einer anderen Ecke an unserer Position. Wir haben ja in unserer Gemeinde ganz bewusst keine Frauen in der Gemeindeleitung oder im Pastorendienst, weil wir zum Beispiel die Aussagen in 1. Timotheus 2 und 3 so verstehen, dass Gott für diesen Dienst qualifizierte Männer möchte. Manche finden, wenn wir die Bibel beim Thema Gemeindeleitung so verstehen, dann müssten wir konsequenterweise auch Kopftücher für die Frauen fordern. Ich habe das schon manchmal gehört. Und obendrein noch allen Frauen den Mund im Gottesdienst verbieten, das hast du gerade schon angesprochen, aber Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 34, die Frauen sollen in der Gemeindeversammlung schweigen. Sind wir nicht doch ein bisschen inkonsequent?
Eben gerade nicht. Wir erkennen das biblische Prinzip an. Männer und Frauen sind unterschiedlich und haben von Gott unterschiedliche Aufgaben zugewiesen bekommen. Männer sollen dabei in der Familie und auch in der Familie Gottes, also in der Gemeinde, als Haupt agieren. Sie sollen leiten. Und Frauen sollen ihre Männer ergänzen. Sie sind ihnen zur Ergänzung gegeben als Helferin. Männer brauchen die Ergänzung durch die Frauen. Aber wiederum, das Leiten obliegt den Männern. 1. Korinther 14, 34 ist sicherlich eine spannende Bibelstelle, über die man auch noch mal mehr reden könnte. Ich will es nur ganz kurz sagen. Wir haben hier, du hast das gerade gelesen, ein Schweigegebot. Das ist das dritte Schweigegebot innerhalb von wenigen Versen. 1. Korinther 14, 28 hat ein Schweigegebot. Da geht es darum, dass wenn Leute in Zungen reden und kein Ausleger da ist, dann schweige er in der Gemeinde. Genau die gleiche Formulierung. Ja, in Vers 29 geht es dann ums prophetische Reden. Zwei oder drei sollen reden, andere sollen darüber urteilen. Hier geht es um das Beurteilen der Prophetie. Und dann heißt es, wenn aber einem anderen, der dabei sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Also auch wieder ein Schweigegebot. So, und in diesem Kontext wohl auch der Beurteilung der Prophetie, also die anderen, die darüber urteilen, stellt sich die Frage, wer urteilt in letzter Instanz über die Prophetie? Wer ist verantwortlich, in der Gemeinde zu beurteilen, ob etwas, das gesprochen wird, wirklich dem Wort Gottes entspricht und als Lehre in der Gemeinde stehen gelassen werden sollte oder dem widersprochen werden muss? Nur nach meinem Verständnis ist das die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde. Und ich glaube, in diesem Kontext müssen wir dann Vers 34 verstehen, die Frau schweige in der Gemeindeversammlung, da wo die Gemeinde sich versammelt und über solche Fragen ins Gespräch kommt. Denn sonst wäre Paulus sehr inkonsequent, wenn er in Kapitel 11 gerade gesagt hat, dass die Frauen, wenn sie prophetisch reden oder beten, und prophetisch reden hat offensichtlich eine Zuhörerschaft, das heißt, das ist etwas, was in der Gemeinde stattfindet, so die Frau kann das tun, nur sie soll dabei das in einer Form der Unterordnung tun und jetzt soll sie immer schweigen. Das passt ja nicht zusammen. Und wenn wir davon ausgehen, dass Paulus hier von Gott inspiriert göttliche Wahrheit schreibt, da muss klar sein, dass das Schweigegebot eben kein absolutes ist, sondern in einem spezifischen Rahmen zu verstehen ist, so wie die beiden anderen Schweigegebote im 1. Korinther 14 eben auch.
Jetzt haben wir viel über die Frauen gesprochen. Wie ist es eigentlich bei den Männern? Denen sagt der Text ja genau das Gegenteil. Sie sollen keine Kopfbedeckung beim Gebet tragen. Mützen liegen ja derzeit voll im Trend. Ich habe das auch auf der E21-Konferenz gesehen. Da hat manch einer eine Mütze getragen, auch im Gottesdienst. Ich oute mich jetzt mal. Für mich ist das immer etwas befremdlich. Hat sicher auch mit der Kultur zu tun, aus der ich komme. Meine Eltern haben auch gesagt, Mütze ab zum Gebet. Im Gottesdienst war das nicht gern gesehen. Aber wenn ich jetzt jemanden mit Käppi im Gottesdienst sehe, kann ich da den Spieß auch umdrehen und sagen, auch die muss ein Mann nicht zwingend zum Gebet absetzen. Die kann er ruhig tragen.
Genau. Das wäre eindeutig meine Aussage dazu. Auch das ist eine Frage der kulturellen Praxis. ist es immer die Frage, mit welcher Haltung komme ich vor Gott? Und es beginnt im Herzen. Und dann ist es eine Frage, akzeptiere ich Christus als mein Haupt und wende ich mich ihm zu? Wenn ich durch das Käppi versuche, besonders cool zu sein, dann ist das vielleicht schon gar nicht die richtige Herzenshaltung zum Gebet. Wenn jemand einfach immer ein Käppi trägt oder kulturell immer einen Hut trägt, ja, dann wäre ich da sehr entspannt. Ich sage, also wenn wir das wirklich ernst nehmen, ja, dann sollten wir auch beim Kopftuch wieder ernst nehmen und da müssen wir auch auf die Haarlänge achten. Also ein Käppi mit langen Haaren geht dann schon mal gar nicht für Männer. Ja, und da merken wir schon, gerade die Käppi-Träger sind manchmal die, die auch noch lange Haare haben. Also es macht alles keinen Sinn. Von daher, es ist eine kulturelle Geschichte. Aber klar, es kann für manche befremdlich wirken. Und wir wollen auch Rücksicht nehmen aufeinander. Ich würde auch empfehlen, wenn du in einer Gemeinde bist, in der die Frauen grundsätzlich Kopftuch tragen und das wird dort so gesehen und das ist dort die gängige Praxis und du kommst als Frau in die Gemeinde, dann ordne dich unter und tu es. Das ist dann der richtige Schritt. Also ich bin nicht dafür, dass Frauen grundsätzlich nie ein Kopftuch tragen. Ich glaube, da, wo das als Zeichen der Unterordnung anerkannt wird, ist es auch richtig. Und genauso, wenn du in eine Gemeinde gehst, wo Käppi tragen als rebellisch gesehen wird oder als nicht ehrfurchtsvoll, nimm dein Käppi ab. Ja? Von daher würde ich zum Beispiel Leute bei uns im Morgengottesdienst eher ermutigen, das Käppi abzunehmen, zumindest zum Gebet, vielleicht grundsätzlich im Gottesdienst. Und im Abendgottesdienst bin ich da sehr viel entspannter, weil wir einfach nochmal eine etwas andere Klientel haben und Leute das anders wahrnehmen. Du bist ja auch meist nicht im Abendgottesdienst, also dich würdest da auch nicht befremden. Und von daher wäre das also mein Wort dazu.
Jetzt hast du gezeigt, dass es sicher nicht falsch ist, ein Kopftuch im Gottesdienst zu tragen. Gleichzeitig hast du dafür plädiert, dass Frauen in dieser Frage heute eine große Freiheit haben. Wie kommen wir jetzt miteinander klar, wenn wir das ganz unterschiedlich sehen? Denn da kann es ja schon zu Spannungen kommen, wenn die einen das Kopftuch super wichtig finden und andere es vielleicht sogar für falsch halten, eins zu tragen. Wir haben ja auch zum Beispiel in der Tauffrage unterschiedliche Positionen in der Gemeinde, aber da sieht man es halt nicht so. Bist du als Baby getauft? Bist du als Erwachsener getauft? Beim Kopftuch sticht es ja sofort ins Auge. Wie können wir da auf eine gute Weise als Gemeinde miteinander umgehen, um da in Liebe beieinander zu bleiben?
Also ich würde sehr dazu ermutigen, diejenigen, die so wie ich das Kopftuch nicht für notwendig halten, großen Respekt zu zollen für die Frauen, die aber meinen, in Treue zu Gottes Wort, das tragen zu müssen. Und ich glaube, ich hoffe, dass jede Frau, die hier in der Gemeinde mit Kopftuch kommt, das auch so wahrnimmt, dass wir sie sehr respektvoll behandeln. Ich habe auch noch nie einer Frau gesagt, mach das Kopftuch weg. Aber auf Fragen hin habe ich schon gesagt, ich glaube, du musst das nicht. Und dafür machen wir vielleicht auch gerade den Pastoren-Podcast. Es gab ja genau diese Fragen, gerade auch von Frauen, habe ich auch häufiger gehört. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Muss ich nicht? Soll ich nicht? Ich sage, du darfst, du musst, aber auf keinen Fall. Und das ist für dich eine Entscheidung, wie du das machen willst. Ich glaube, Gottes Wort ruft dich nicht dazu auf. Aber wenn du es so verstehst, dann mach es bitte. Denn wichtig ist, dass du nicht im Ungehorsam gegenüber dem lebst, was du aus Gottes Wort verstehst. Das heißt, wenn du Gottes Wort hier an dieser Stelle anders verstehst, als ich es tue, dann folge dem, was du verstehst und sei dem gehorsam. Und ja, vielleicht wirst du im Laufe der Zeit das dann anders sehen und das dann auch irgendwann wieder anders machen. Das ist dann auch aus meiner Sicht okay. Also viel Respekt für die, die sich für das Kopftuch entscheiden. Und ich würde dann aber auch werben dafür viel Respekt für die, die das denn nicht so sehen. Das heißt, werde nicht zum Kopftuchmissionar, sondern erkenne auch an, dass vielleicht auch die, die das anders sehen und wir als Gemeindeleitung hier auch eine andere Position haben. Und da würde ich vor allem auch darum werben, dass du dich auch deinen Ältesten dann unterordnest und eben nicht missionierst für etwas, wo die Ältesten sagen, das sehen wir nicht und das werden wir niemandem auferlegen. Also von daher würde ich jedem, der in der Kopftuchfrage das anders sieht, als wir es sehen, dann wirklich auch sagen, ja, aber dann lebt doch das Grundprinzip zuallererst. Das Grundprinzip ist Unterordnung. Dann ordne dich auch deiner Gemeindeleitung unter. Das ist ein biblisches Gebot. Und das heißt, missioniere nicht gegen die Lehre deiner Gemeinde an. Wenn du die Lehre in der Gemeinde für so falsch hältst, dass du damit nicht leben kannst, dann musst du die Gemeinde verlassen. Das ist klar. Du kannst nicht im Ungehorsam leben. Du kannst nicht Sünde tolerieren. Also wenn du denkst, wir versündigen uns hier gegen den Herrn mit dem, was wir lehren, dann kannst du die Ältesten kannst du schauen, darf ich euch das aufzeigen? Auch wenn du merkst, hier sehen die das einfach wirklich anders, dann ist dein Auftrag, dich unterzuordnen. Von daher würde ich sagen, unterordnen oder gehen, wenn du da ganz vehement dafür bist. Wenn du es für dich selber so siehst, aber auch akzeptierst, dass das vielleicht andere auch anders verstehen, dann mach, was du von der Bibel her für richtig hältst und gesteh anderen zu, dass sie die Bibel hier vielleicht anders verstehen und es vielleicht auch gute Gründe dafür geben kann. Genau, und wie gesagt, wenn du kein Kopftuch trägst, hab ganz viel Verständnis und vielleicht auch Wertschätzung für die, die an dieser Stelle versuchen, Gott zu ehren. Ich würde auch sagen, vielleicht ist es manchmal auch ein Ausdruck noch von einem nicht tiefer reflektiert haben der biblischen Aussagen, die dazu führen, dass wir meinen, an bestimmten Punkten, wo wir etwas lesen, sagen, hier muss ich erstmal ganz gehorsam sein und im Laufe der Zeit dann merken, okay, na gut, also Bruderkuss machen wir auch nicht, Fußwaschung machen wir auch nicht. Es gibt manches andere, was die Bibel sagt, was kulturell heute auch so gar nicht mehr ganz umsetzbar wäre oder auch nicht verstanden werden würde. Das kurze, lange Haar haben wir auch nicht gesagt. Also Frauen müssen mindestens 20 cm Haar haben, sonst ist das total problematisch. Also ich glaube, die meisten merken dann auch irgendwann, okay, so ganz konsequent sind wir in all dem nicht. Und das wird auch ganz schön schwierig. Und es führt uns vielleicht auch in eine Gesetzlichkeit, die gar nicht dem biblischen Anspruch entspricht. Aber nochmal, wenn man das erstmal so liest, folge dem. Und ich glaube, so können wir dann gut miteinander leben und dem Herrn dienen.
Das war der Pastoren-Podcast. Und wir hoffen, er hat dir geholfen, das Thema Kopftuch im Gottesdienst ein bisschen zu durchdenken. Wenn du Feedback für uns hast oder eine Frage, über die wir hier mal sprechen sollten, dann schreib uns gern unsere Adresse pastoren-podcast@fegmm.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast. Und Gottes Segen.